Deutschlandfunk Interview.
Über 30 Millionen Follower also. US-Präsident Trump gilt auch deshalb so erfolgreich, zumindest beliebt bei seinen Landsleuten, weil er Twitter nutzt wie kein anderer. Ob er sich da jetzt nicht ins eigene Fleisch schneidet mit seinem Vorgehen gegen soziale Medien, warum er das macht, darüber kann ich jetzt mit dem in Bonn lebenden US-amerikanischen Politikwissenschaftler Andrew Dennison sprechen. Guten Tag, Herr Dennison.
Ja, schönen guten Tag.
Herr Dennison, ich weiß, dass Sie Donald Trump oft auch sehr kritisch sehen, aber wenn Twitter da jetzt anfängt, Tweets des Präsidenten als irreführend einzustufen und so zu kennzeichnen, hat er da nicht recht mit seinem Vorgehen? Also wenn es um nichts Strafbares geht, kann da ein privates Unternehmen, das ja nur als Vermittler auftritt, kann das die Rolle eines Zensors übernehmen?
Also Mark Zuckerberg, Chef von Facebook, ist der Meinung, dass das ein Problem ist, dass das Zensur bedeutet. Der Zuckerberg sagt immer, wir sollen nicht die Schiedsrichter der Wahrheit sein. Und ja, man kann verstehen, warum man ungern diese Rolle übernimmt, auch ungern den Vorwurf der Zensur begegnen muss. Auf der anderen Seite weiß man, dass diese sozialen Netzwerke unheimlich viel Macht anbieten und Redefreiheit hat auch Grenzen. Zum Beispiel, wenn jemand von einem Feuer ruft in einem überfüllten Kino und da ist nichts und Panik ausbricht. In dem Sinne gibt es keine einfache Entscheidung, aber es ist auf jeden Fall eine Änderung der Politik von Twitter und es hat eine große Wirkung gehabt auf Trump und auf die Diskussion über die Macht der sozialen Netzwerke.
Das wollte ich Sie gerade fragen. Bisher hat man ja die Ansicht vertreten, Trump hat das Recht, Unsinn zu verbreiten. Das hat er ja auch jahrelang gemacht. Warum greift Twitter da jetzt ein?
Wir rätseln alle über diese Entscheidung. Ich sehe drei Gründe, die das erklären könnte. Erster Grund ist, dass in der Pandemie, was so viel geändert hat, sind auch die Maßstäbe für Wahrheit und Unwahrheit bei den sozialen Netzwerken geändert worden. Sie sind strenger geworden in der Versuch, Desinformation über diese Krankheit mit seinen Konsequenzen über Leben und Tod zu blockieren. Und das war ein gewisser Tabubruch. Hier war Zensur schon im Spiel und das macht es etwas einfacher, dann den nächsten Schritt zu gehen. Wir haben auch gesehen, wie neulich Donald Trump unter starke Kritik gekommen ist, weil er eine tote Frau schlecht dargestellt hat und der Witwer von dieser Frau, die mal für einen Journalist, der gegen Trump ist, gearbeitet hat, Joe Scarborough, der war dann auch entsetzt. Also es gab große Aufschrei auch über diese Art des Umgangs mit Twitter von Donald Trump. Und als dritter Punkt würde ich sagen, dass wir erkennen, wie wichtig dieser Wahlkampf 2020 ist und wie wichtig der Frage ist, ob man wahlberechtigt ist oder nicht, ob es möglich sein wird, mit Briefwahl einen wirklich fairen und gerechten und richtigen Wahlkampf durchzuführen. Mhm. Und daher auch diese Signal gerade bei der Frage, ob Briefwahl stehen könnte oder nicht. Also das sind drei Gründe, die vielleicht dazu geführt haben, dass Twitter seine Politik wirklich radikal geändert hat.
Ja, um diese Briefwahl ging es ja in dem einen beanstandeten Tweet. Was würde das denn bedeuten, wenn Trump jetzt mit diesem Dekret durchkommt? Was hätte das für Folgen?
Okay, das ist sozusagen Kapitel 2. Das ist Trumps Reaktion. Und da sagen einige, oh, da hat der Trump Glück. Endlich hat er ein Feindbild, gegen dem er vorgehen kann. Wenn er da Kanonenfeuer gegen Twitter abgibt, ist seine Basis glücklich und sie sind abgelenkt von seinen Scheitern und die katastrophalen Meinungswerten, die er jetzt in der letzten Woche bekommen hat. Sie sind davon abgelenkt. Das ist der erste Grund. Zweitens, vielleicht denkt er wirklich, dass er die Fähigkeit dann haben wird, diese Dienste zu verhindern, ihn in Frage zu stellen, wie Twitter das jetzt gemacht hat. Ja, dass er dann zum Beispiel wie das anderen das machen. Und drittens würde ich vielleicht sagen, es ist einfach klassisch Trump. Es ist ein bisschen voreilig. Es ist von der Hüfte geschossen, denn alle Experten sagen, es wird keine große Wirkung haben.
Mhm. Gehen Sie davon aus, dass dieses Dekret juristisch durchkommt?
Ja, eben, das ist es. Ich glaube nicht, dass es juristisch durchkommen wird. Ich meine, natürlich in Trumps Hetze gibt es immer einen Kern der Wahrheit. Wir sind alle unsicher, wie man mit sozialen Netzwerken umgehen soll und wann darf man Feuer rufen und Panik anzetteln und Hetze und all das und wann nicht, wann ist es Freiheitsrecht. Und da sind die Geister getrennt. Aber dass Trump mit diesem Dekret jetzt plötzlich die sozialen Netzwerke entmachten wird, nein, ich glaube nicht. Aber bis jetzt haben die sozialen Netzwerke Trump eher geholfen als die Demokraten. Und ob das sich ändert oder ob er einen Weg findet, die doch weiter zu seinen Gunsten zu nutzen, das wissen wir nicht.
Da schließt sich ja oder ergibt sich ja die Frage daraus, ist Trump nicht sogar mehr auf Twitter angewiesen als Twitter umgekehrt auf ihn?
Ja, das ist immer eine gute Frage, ne? Bei der Zusammenarbeit. Ja, Trump ist eindeutig auf Twitter angewiesen und man rätselte immer, warum Twitter bis jetzt nichts gemacht hat und das werden wir erst rausfinden können. Aber Twitter kann ohne Trump leben, aber die wollen trotzdem nicht in diesen Feuer reingehen, wenn sie es nicht müssen. Daher rätsel ich weiter über die wirklichen Motiven, diesen Kampf jetzt mit Trump zu suchen.
Ja, das sagen ja, Sie haben es vorhin auch angedeutet, viele Experten, er wolle jetzt mit diesem Angriff auf soziale Medien von seinen vielen Misserfolgen ablenken, auch von diesen mehr als 100.000 Corona-Toten. In Umfragen hat der US-Präsident trotz aller Kapriolen zuletzt ja noch ganz gut abgeschnitten. Muss er tatsächlich um seine Wiederwahl fürchten?
Ja, er muss um seine Wiederwahl fürchten. Und er hat eine leichte Erhöhung der Unterstützung bekommen, aber das ist ziemlich schnell wieder weggefallen. Und der Durchschnittswert bei Real Clear Politics ist jetzt 10% Unterschied zwischen die für ihn sind, 44, und die gegen ihn sind, 54. Wo hat er Probleme? Er hat Probleme in den Bundesstaaten, die er gewinnen muss. Florida, Ohio, Wisconsin, Michigan, Autowerkstatt Michigan, Detroit. Da sind viele Arbeitslosen, die ihn gewählt haben. Und ob er die halten kann oder nicht, da zweifeln sich immer mehr Menschen. Und man darf auch nicht vergessen, der Präsident ist nicht allein entscheidend. Die Mehrheiten im Kongress sind auch wichtig. Und im Senat haben die Republikaner jetzt eine knappe Mehrheit, denn die kämpfen um Sitze, gefährdete Sitze. In dem Sinne, dass sieht jetzt für den Republikaner gar nicht gut aus.
Ah, ja. Herr Dennison, Sie haben es auch schon angesprochen, in dem Tweet, um den jetzt so besonders gestritten wird, hat Trump ja die Befürchtung geäußert, dass die Briefwahl das Wahlergebnis verzerren könnte. Warum, wenn es durch Corona so kommen sollte, warum sollte dann eine Briefwahl die Republikaner benachteiligen und die Demokraten begünstigen?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist so, die Demokraten, gerade in den Großstädten, deren Wählerschaften, das sind Leute, die tagtäglich zur Arbeit gehen müssen. Die können nicht zu Hause arbeiten. Die können nicht mal schnell freinehmen und zur Wahlurne gehen. Es ist für die wirklich ein Luxus. Und Briefwahl macht es einfacher. Es ist auch so, dass wenn es Briefwahl gibt, dann gibt es die Möglichkeit für Demokraten schon vorher die Leute zu besuchen auf der Straße und sagen, bitte machen Sie das. Und das ist eine Angst, was die Republikaner haben. Aber je mehr Leute abstimmen, desto größer die Gefahr für die Republikaner.
Der US-amerikanische Politikwissenschaftler und Publizist Andrew Dennison. Herr Dennison, danke für Ihre Einschätzungen.
Ja, mein Vergnügen. Schönen Tag noch.